Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zur ersten Folge von Draußen mit Klausen nach den Sommerferien. Ich bin Johann Hinrich Klausen, evangelischer Theologe und Autor, und habe heute ein Thema ausgewählt und einen Gast mir eingeladen. Das beide passen wunderbar zum Thema des Endes der Schulferien und des Anfangs des neuen Schuljahrs, nämlich Religionsunterricht. Was ist da gerade los? Nicht nur in Deutschland, was passiert dort? Vieles ist dort in Umwälzung befindlich. Zu Gast habe ich einen alten Studienfreund, Andreas Kubik, Professor für Religionspädagogik und praktische Theologie in Osnabrück. Wie schön, dass du da bist.
Danke, ich freue mich auch.
Genau, bevor wir gleich losgehen auf das Thema und schauen, was an großen Umbrüchen im Religionsunterricht gerade passiert und was das mit der religiösen Lage so in Deutschland und Europa zu tun hat. Meine kleine Einstiegsfrage, die ich mich angewöhnt habe, jedem zu stellen, der mir hier beim Podcast vor die Flinte kommt, nämlich: Was war dein letztes Kulturerlebnis?
Ich bin jemand, der vor allen Dingen sehr gerne ins Kino geht, und der Sommer ist für mich immer die Festzeit für Open-Air-Kino. Da versuche ich also so oft wie möglich hinzugehen, und zuletzt habe ich allerdings drinnen, also den neuen Spider-Man-Film gesehen, und draußen die Odyssee.
Odyssee, das muss ich kurz nachfragen. Normalerweise stelle ich da keine Nachfragen, aber weil ich gerade Sonntag in der Odyssee drinnen war und ja, immer noch davon ganz beeindruckt bin, wie ist denn das, die Odyssee draußen zu gucken?
Ja, das hat ordentlich Wucht, kann man schon sagen.
Okay. Also ich hatte da so ein tolles Kino, und der Sound von allen Ecken und Enden gekommen. Ja. So draußen ist es natürlich nochmal ein anderes Erlebnis. Okay. Religionsunterricht, da könnte man natürlich erstmal denken, das ist jetzt vielleicht ein bisschen langweiliger als Thema, weil es nur die Schulen betrifft, und da geht es dann um irgendwelche Details der Pädagogik oder auch das Verhältnis von Staat und Kirche. Aber ich glaube, wir beide sind davon überzeugt, dass an diesem Thema richtig viel liegt und richtig viel drin ist. Deshalb, weil du da dich viel besser auskennst, warum interessierst du dich für das Thema Religionsunterricht?
Also ich kann schon mal vorwegnehmen, dass es eigentlich keine großen biografischen Hintergründe hat, weil ich es in der Schule eigentlich das Fach nicht besonders toll fand. Sagen wir mal so solides hinteres Mittelfeld in meiner persönlichen Rangliste. Ich muss allerdings sagen, im Nachhinein betrachtet, dass meine Lehrer das eigentlich ziemlich gut gemacht haben. Also wenn ich jetzt mich versuche zu erinnern, was wir da eigentlich so gemacht haben und wie das so ging, dann war das eigentlich ziemlich gut. Also der Unterricht war gut, aber es hat mir persönlich jetzt trotzdem nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich hatte mich dann zwar entschieden, Religionslehrer zu werden, aber das hatte eigentlich weniger mit meinen eigenen Erfahrungen aus dem Unterricht zu tun, sondern weil mich einfach die Themen dann, die theologischen Themen so sehr interessiert haben. Und so ist es jetzt eigentlich auch, würde ich sagen, das Fach selber ist ja eigentlich für die meisten Leute subjektiv jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Und trotzdem kann man sagen, entzünden sich einfach an diesem Fach, und zwar jetzt eben wirklich schon seit vielen Jahrzehnten, eben die ganz großen Debatten im Verhältnis von Staat und Kirche, und wie ist die religiöse Gesamtlage und welche Integrationsprobleme gibt es in unserer Gesellschaft. Und das bündelt sich eigentlich fast alles irgendwie in den Debatten um dieses kleine, unbedeutende Fach.
Genau, das ist immer lustig, kann ich gut nachvollziehen. Ich fand es damals auch nicht so toll und muss im Rückblick sagen, manchmal wird man ja älter und gerechter. Der Unterricht war gut gemacht. Das ist wirklich ein winziges biografisches Detail, aber wenn man sich alle größeren staatskirchlichen, religionskulturellen Debatten anguckt, lässt sich ganz viel am Religionsunterricht festmachen und auch wie unterschiedlich er in Deutschland und in anderen europäischen Ländern gehandhabt wird. Insofern ist dieses kleine Thema Religionsunterricht auch ein ziemlich großes. Und jetzt im Moment ist richtig viel in Bewegung. Das war es zwischendurch auch mal, gab es verschiedene Phasen, wo richtig sich was verändert hat. Jetzt scheint sich das aber ein bisschen zuzuspitzen. Wir werden uns das mal so ein bisschen Stück für Stück erschließen. Aber stimmt mein Eindruck, dass, obwohl das auch gar kein großes öffentliches Thema ist, dass gerade jetzt Religionsunterricht vor bestimmten Scheidewegen steht?
Ja, es können Scheidewege werden. Grundsätzlich würde ich sagen, haben wir hier Bewegungen, die an sich schon etwas länger im Gange sind, die aber jetzt vielleicht sich eben wie eine Wellenbewegung vielleicht auch aufschaukeln in einer bestimmten Weise. Also ich denke mal, die Hauptbewegungen, die wir haben, sind natürlich einmal die religiöse Pluralisierung in Deutschland. Einfach die schlichte Zunahme an Menschen, die nicht christlichen Religionen angehören. Also das ist das eine, und das andere, die Zunahme eben der Kirchenaustritte. Und ich würde auch mal sagen, so seit der ersten Austrittswelle, so in den späten 1960er Jahren, ist das eigentlich Thema und wird eben jetzt immer ein größeres Thema, die Veränderung im Religionsunterricht. Deswegen haben viele in der Religionspädagogik eben dieses Thema Kirchenaustritte beziehungsweise Konfessionslosigkeit dann auch für sich entdeckt. Ein schwieriges Thema, aber ich denke, das hat im Grunde also mit diesen beiden Bewegungen hauptsächlich zu tun, dass eben auch in Bezug auf das Thema religiöse Bildung viele Änderungen im Schwang sind.
Da kann ich an zwei Dingen nochmal nachhaken. Das eine ist religiöse Pluralisierung. Da denkt man immer an die Muslime, die in sich allerdings auch ziemlich plural sind, nicht einheitlich, und dass natürlich durch verschiedene Migrationen auch andere Formen von Christentum in Deutschland oder überhaupt in Gesamteuropa präsent sind. Also evangelisch und katholisch nicht mehr als das einzig bestimmende Dual, sondern es gibt eben auch viele aus orthodoxen Kirchen stammend, Freikirchen, all das wird mehr. Und das Zweite, du sprachst von Kirchenaustritten, was ich fast noch wichtiger finde als dieser bloße Tatsache, ist, dass das ist jetzt vielleicht ein bisschen altertümlicher Begriff, aber dass so Familienfrömmigkeit weniger wird. Also dass die häusliche, familiäre Weitergabe von christlichen Traditionen weniger wird. Das wird dann irgendwann, führt das zu einem Kirchenaustritt. Aber dass man als in der im Religionsunterricht weniger davon ausgehen kann, dass zu Hause sowas wie Religion gepflegt wird. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, das ist auch auf jeden Fall sehr gut beschrieben in der Religionspädagogik, dass eben das, was man religiöse Sozialisation nennt, abnimmt oder zumindest in einer traditionellen Form stark abnimmt. Das müsste jetzt nicht unbedingt für die Gesamtkonzeption vom Religionsunterricht gleich irgendwas bedeuten, aber natürlich für die Art der Herangehensweise und worum es geht im Unterricht, da spielt das natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Und vielleicht noch zu dem ersten Punkt. Also die meisten denken ja, wenn sie Religionsunterricht hören, eben an evangelischen oder katholischen Religionsunterricht. Es gibt aber in Deutschland, also wenn man alle Formen zusammenzählt, 50 verschiedene Religionsunterrichte, also muslimischen, jüdischen, verschiedene orthodoxe, aber auch buddhistischen und viele andere. Also häufig ist es eben lokal ganz begrenzt, je nachdem, wenn eben in einer Gegend eben eine bestimmte Religionsgemeinschaft sehr stark ist und dann eben schon länger mal nachgefragt hat, ob das auch geht. Also insgesamt haben natürlich evangelischer und katholischer Religionsunterricht eine gewisse Flächendeckung, aber es gibt also alles Mögliche.
Also 50 hatte ich noch nicht gehört, das finde ich erstaunlich. Wir werden gleich auf das Thema kommen, dass der alte Religionsunterricht ordentlich konfessionell eingeteilt in evangelisch und katholisch, dass sich das in ganz vielen Bundesländern verändert. Aber vielleicht nochmal, weil das nicht jeder drauf hat, eine kurze geschichtliche Orientierung. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass es in Deutschland an staatlichen Schulen, die ja die meisten Kinder und Jugendlichen einen Religionsunterricht gibt? Das ist ja anders als in vielen, vielen anderen europäischen oder westlichen Ländern. Kannst du das kurz skizzieren?
Ja. Also in Deutschland war eben jetzt aus dem Mittelalter und der Reformationszeit her das Schulwesen traditionell sehr stark in kirchlicher Hand. Es gab dann eben schon seit der Reformation immer auch so eine gewisse Konkurrenz, auch in der städtischen Schulen zum Teil. Aber man kann sagen, also bis weit ins 19. Jahrhundert hinein hatten im Grunde die Kirchen dann auch die Aufsicht über das Schulwesen. Und das hat es eigentlich erst 1918 mit dem Ende eben des Kaiserreichs auch zum Schluss gekommen. Und damals gab es eben in Bezug auf die Weimarer Verfassung eine starke Debatte. Die Linken und die Liberalen wollten im Grunde den Religionsunterricht ganz und gar raushaben und eben vor allen Dingen auch den Einfluss der Kirchen auf die Schule ganz und gar raushaben. Während die Kirchen sehr stark in die Richtung gingen, dass sie weiter möglichst großen Einfluss auf das Schulwesen behalten wollten. Und der Kompromiss, den man dann geschlossen hatte, war eben zu sagen, die Kirchen haben keine Aufsicht mehr. Es gibt nur noch eine staatliche Schulaufsicht, auch eine Fachaufsicht. Aber beim Religionsunterricht dürfen die Religionsgemeinschaften weiter bei den Inhalten mitreden. Das war sozusagen der für beide Seiten gangbare, vernünftige Kompromiss. Und der ist der Sache nach dann auch ins deutsche Grundgesetz von 1949 übernommen worden.
Na, das ist interessant, weil das war ein, das weiß ich noch aus meinen früheren Forschungen, das war ein Kulturkampf, der sich gewaschen hatte, demgegenüber alles, was heute so als Kulturkampf verkauft wird, ein kleines Späßchen ist. Also da ging es richtig extrem zur Sache. Nicht ganz so extrem wie zum Beispiel in Frankreich, da gab es ja vergleichsweise Kämpfe, aber in Deutschland eben doch einen massiven Kampf zwischen den Linken und den Rechten, den Säkularen und den Kirchen um die Macht der Kirchen in der Schule. Und dann gab es einen Kompromiss, der sehr vernünftig ausgearbeitet worden ist, wo auch ein paar Theologen dran mitgewirkt haben und der dann mit Ausnahme dieser Zwischenzeit des Nationalsozialismus in Westdeutschland, muss man immer sagen, Westdeutschland, nicht in der DDR, weiter durchgeführt wird und nach der Wiedervereinigung auch für Ostdeutschland gilt.
Genau.
Eigentlich als Grundmodell, eigentlich irre, wie so ein Kompromiss so lange hält, obwohl sich ja eigentlich fast alles verändert hat. Vielleicht nur mal so zur Einschätzung, ist ja manchmal der Blick über Landesgrenzen ganz interessant. Wir haben nun hier wegen RefLab so einige Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Schweiz. Ist es in der Schweiz vergleichbar? Gab es ähnliche Kämpfe? Wie würdest du Deutschland und Schweiz in Blick auf Religionsunterricht unterscheiden oder vergleichen?
Also in der Schweiz gab es schon im Verlauf des 20. Jahrhunderts eine klare Trennung, dass es einerseits einen allgemeinen Unterricht gab. Es war die eine Säule, ein Unterricht in biblischer Geschichte oder im allgemeinen Christentum. Das ist eine aus der Aufklärungszeit stammende Idee, die in Deutschland auch in Bremen beispielsweise umgesetzt wurde. Da steht es auch heute noch in der Landesverfassung.
Religionsunterricht,
nein, ist es nicht. Zunächst nicht Religionskunde, sondern in der Landesverfassung in Bremen. Und so ist es in der Schweiz ähnlich auch, steht, der Unterricht soll auf allgemein christlicher Grundlage stattfinden. Problem heutzutage ist, wer definiert das, was eine allgemein christliche Grundlage ist? Deswegen ist es also sowohl in Bremen als auch in der Schweiz eben so weiter bestimmt worden, dass man gesagt hat, der Unterricht soll jetzt, also dieser allgemeine Unterricht, die erste Säule, religionskundlich stattfinden. Das ist aber eine Fortbestimmung dessen, was früher allgemein christliche Grundlage hieß. Heute sagt man, das ist nur dann sauber, wenn es religionskundlich stattfindet. Und in der Schweiz ist sozusagen die zweite Säule, dass die Kirchen auf freiwilliger Basis in der Schule noch einen konfessionellen Religionsunterricht anbieten können, der aber anders als in Deutschland dann eben kein ordentliches Fach ist. Das ist die Besonderheit in Deutschland, dass der konfessionelle Religionsunterricht, wie es im Grundgesetz heißt, ordentliches Lehrfach ist. Das ist in der Schweiz nicht so, sondern in der Schweiz ist das ordentliche Lehrfach eben ein religionskundliches Fach. Und da gab es jetzt eben, glaube ich, im Jahr 2021 große Lehrplanreform nochmal, der sogenannte Lehrplan 21, der das dann fortbestimmt zu einem religionskundlich-kulturellen, ethisch orientierten Universalfach, sagen wir mal.
Und haben die unterschiedliche Namen? Weißt du, also das eine ist dann Religionsunterricht, das andere ist dann, in Ostdeutschland würde man sagen, Christenlehre.
Also in der Schweiz gab es jetzt eben unterschiedliche Namen, also RKG, glaube ich, oder Religion, Ethik, Kultur. Also man muss eben bei diesen Sachen, weil eben gerade so viel in Bewegung ist in Europa, ändern sich auch die Namen permanent. In Norwegen ist es besonders interessant, weil jedes Mal, wenn die konservative oder die linke Regierung wechselt, ändert sich auch der Name des Religionsunterrichtsfachs. Die Konservativen wollen immer, dass das Christentum ausdrücklich erwähnt wird im Namen, während die Linken dann das wieder wegnehmen. Also okay. das ändert sich sozusagen im Vierjahrestakt mitunter. Aber der Punkt eben in der Schweiz ist diese ganz klar sozusagen die erste Säule ist es ein religionskundliches Fach und die Schweizer Didaktiker legen da eben auch sehr, sehr großen Wert drauf, während eben das ordentliche Fach in Deutschland konfessionell ist.
Okay, man könnte sagen, die Schweizer sind konsequenter und die Deutschen hängen noch länger an einem historischen Kompromiss, der jetzt so langsam auch an sein Ende kommt, beziehungsweise, jetzt gehen wir mal wieder nach Deutschland, an unterschiedlichen Orten sehr, sehr unterschiedlich ausgefüllt wird. Schule ist Ländersache bei uns, also ein föderales Thema. Und ich kenne mich wirklich nicht gut aus, aber was ich wahrgenommen habe, das ist zwischen Bremen und Bayern, Niedersachsen, Hamburg, Berlin, Württemberg schon extreme Unterschiede gibt. Die kannst du jetzt nicht alle, die könntest du jetzt alle aufführen, das will ich aber gar nicht, aber könntest du so ein paar besonders wichtige, sagen vielleicht Eckpunkte nennen oder die Ausreißer nach links und rechts oder oben und unten oder die du besonders wichtig findest? Wir wollen jetzt nicht alle Bundesländer durchgehen.
Ja. Genau, ich werde das mal gleich auf zwei oder drei Typen zusammenfassen. Möchte aber nur noch sagen, vielleicht zu dem, was du vorher sagtest, also die Schweiz ist konsequenter, das ist richtig im Sinne einer europäischen Entwicklung, die tendenziell in die Richtung geht. Also viele Länder haben umgestellt auf Religionskunde als ordentliches Fach. Ich denke aber nicht, dass also das Religionskundemodell sagen prinzipiell dem deutschen Religionsunterricht überlegen ist, sondern beide Modelle haben klar benennbare Vor- und Nachteile. Da können wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Jetzt vielleicht nochmal einmal zurück. Also es gibt eine Ausnahmegruppe, die vom Grundgesetz selber her vorgesehen ist, nämlich die Länder, die 1949 eine andere Regelung hatten als die im Grundgesetz vorgesehen ist. Die konnten ihren Religionsunterricht behalten. Das war also, wie gesagt, Bremen vor allen Dingen. Und dann nach der Wende haben auch Brandenburg und Berlin sich darauf berufen. Die haben also, diese drei Länder haben von vornherein keinen konfessionellen Religionsunterricht, sondern religionskundliche Modelle. Dann gibt es einige Länder, die sehr stark auf konfessionelle Kooperation setzen. Das waren vor allen Dingen Baden-Württemberg und Niedersachsen. Da sind jetzt einige noch dazugekommen, Nordrhein-Westfalen und Hessen, wo eben sehr stark also katholische und evangelische Kirche sich überlegt haben, es ist besser, wenn wir kooperieren. Und dann gibt es eben noch eine ganze Reihe von Bundesländern, bei denen es eben einfach wie, sozusagen ganz normal so weiterläuft, wie es auch vom Grundgesetz in Artikel 7 vorgesehen ist. Interessanterweise sind gerade eben die östlichen Bundesländer, abgesehen von Brandenburg, eben was das eigentliche Religionsunterrichtsmodell angeht, eher konservativ. Man hätte denken können, dass nach der Wende da irgendwelche experimentellen Mittel und Wege gefunden wurden. Es war aber eigentlich nicht der Fall. Es haben immer mal wieder welche dran gearbeitet. Aber es hat sich nicht etabliert, deswegen sind diese Länder eigentlich strukturell konservativer, in dem Sinne, dass sie eben einen klar definierten konfessionellen Religionsunterricht haben.
Obwohl sie die wenigsten Kirchenmitglieder haben.
Genau, ja. Das ist und das ist auch, sagen wir mal, ein Zustand, bei dem man erstmal auch sagen kann, warum nicht? Also das Grundgesetz oder der Religionsunterricht, wie ihn das Grundgesetz vorsieht, taugt auch als Minderheitenschutz, wie es ein Kollege mal ausgedrückt hat. Also es hängt nicht daran, dass die Mehrheit der Bevölkerung das wählt, sondern man kann eben sagen, es ist ein ordentliches Fach, das dann eben von weniger Leuten gewählt wird. Eine Besonderheit, was Ostdeutschland angeht, ist noch, dass es dort eben nach der Wende zu einem wirklichen Boom christlicher Schulen gekommen ist. Also viele, viele Schulgründungen, christliche Schulen, die eben auch von vielen Konfessionslosen gerne besucht werden. Das ist also eine ganz andere Art, dann eben so etwas wie religiöse Vermittlung vorzunehmen.
Genau, das ist nochmal wäre mein eigenes Thema, weil es echt interessant sind, sehr interessant, also wirklich faszinierende Geschichten, wie vor allen Dingen Eltern selbst evangelische Schulen gegründet haben, in nicht geringen Fällen deshalb, weil sie die alten SED-Lehrerschaften nicht mehr haben wollten oder für ihre Kinder eine demokratische Form von Schulkultur haben wollten, die eben mit der alten Lehrerschaft schwer umzusetzen war. Aber das ist ein anderes Thema. Ich selber bin ja Hamburger und komme aus einer ganz besonderen religionspädagogischen Situation. Ich weiß gar nicht, wie einzigartig sie noch ist. Als ich anfing als Vikar und dann Pastor, war man in Hamburg immer sehr stolz, ganz besonders zu sein. Nämlich dort gibt es den Religionsunterricht für alle. Also eben nicht, dass die Klassen aufgeteilt werden in unterschiedliche Gruppen, sondern die Klasse bleibt zusammen. Es gibt einen Religionsunterricht eben für alle Kinder, alle Jugendlichen. Und das ist ein faszinierendes Modell. Gibt auch so ein paar Tücken dabei. Ist das noch so besonders oder kann man sagen, dass sich doch andere Bundesländer jetzt in diese Richtung hin bewegen, weil es nicht mehr praktikabel, organisierbar, sinnvoll ist, die weniger werdenden evangelischen, katholischen Kinder auseinander zu sortieren und die anderen, die gar keine Religion von zu Hause her mitbringen, dann damit nicht zu behelligen?
Also von meiner Erfahrung jetzt aus als Universitätslehrer kann ich sagen, dass theoretisch die Situation in Hamburg immer sehr, sehr attraktiv ist. Also die Studierenden interessiert das immer außerordentlich. Und wenn man dann etwas genauer hinguckt, dann merkt man, dass es eben doch auch ja sich nicht so ohne weiteres übertragen lässt. Also ich denke, das hat in Hamburg eben eine längere Vorgeschichte. Ich glaube auch dadurch, dass sich eben die Leute gut verstanden haben, die dieses Modell eingerichtet haben.
Also Protestanten. Katholiken kamen später dazu, Muslime.
Genau, von Haus aus waren die Katholiken eben zum Beispiel lustigerweise gar nicht dabei. Sondern die kamen eben tatsächlich erst im 21. Jahrhundert dazu, also im 20. Jahrhundert, nach 1970, als das angefangen hatte in Hamburg, da waren eben also Muslime, die jüdische Gemeinde, ich glaube auch, also die buddhistische Gemeinde war dabei. Also von daher, also man muss auch sagen, Religionsunterricht für alle stimmte von Anfang an nicht. Also nicht nur, weil die Katholiken nicht dabei waren, sondern ich glaube, in Hamburg gibt es 106 eingetragene Religionsgemeinschaften. Davon waren 6 immer dabei. Also, sondern man hat eben gesagt, wir wollen die Klassen nicht aufteilen. Aber auch in Hamburg kann man sich natürlich wie überall vom Religionsunterricht abmelden und das machen auch viele. Also auch von daher ist es nicht unbedingt für alle, aber die die, sagen wir mal, die konzeptionelle Überlegung zu sagen, man versucht ein kooperatives Modell nicht nur zwischen evangelisch und katholisch, sondern auch mit anderen Religionen. Das hat natürlich seinen Reiz und seinen Charme. Aber ich sage eben gleich, es hängt natürlich eben auch an Voraussetzungen, die eben in einem Stadtstaat gegeben sind. Wenn man sich besprechen will, kann man sich in einer Viertelstunde dann treffen mit der S-Bahn und Kaffee trinken. Das wäre jetzt in Flächenländern wie Bayern oder Sachsen oder Niedersachsen natürlich schwierig.
Genau, also der Claim, Religionsunterricht für alle, ist einfach toll.
Ist toll, ja.
Und die Grundidee ist ja auch sinnvoll. Also dieses Aufteilen der Klassengemeinschaft ist erstens nicht praktikabel. Also jetzt nicht mehr, gar nicht mehr praktikabel. Und ist natürlich ein solcher Religionsunterricht eine tolle Chance, Kinder aus unterschiedlichen Traditionen über dieses Thema zusammenzubringen und in den Austausch zu bringen. Nun kommst du aber aus einem weitläufigen Flächenland, Niedersachsen, das jetzt den nicht Religion für alle macht, aber einen großen Schritt getan hat, nämlich evangelisch und katholisch zusammenzuführen. Wie sind denn da die ersten Wahrnehmungen und Erfahrungen?
Das Ganze knüpft eben an das Modell der sogenannten konfessionellen Kooperation, die es seit den 1990er Jahren gab in Niedersachsen und in Baden-Württemberg. Und man kann also das sich ungefähr...
Was ist das?
Das kann man sich etwa so vorstellen, du hast eben zwei Fächer, also evangelischen Religionsunterricht, katholischen Religionsunterricht, die für eine Weile kooperieren, aber dabei sozusagen als unterschiedliche Fächer erhalten bleiben. So wie wenn man sagt, wir machen eine Weile für Physik und Chemie zusammen, dann ja hat man, das hat eben bestimmte Vorteile, wenn wir eben da kooperieren. Dann gehen wir aber auch wieder auseinander und wir bleiben als separate Fächer erhalten. So war die Situation in Niedersachsen bis vor kurzem. Und Anfang jetzt der 2020er Jahre haben die Kirchen in Niedersachsen sich überlegt, es wäre besser, wenn die beiden Fächer zu einem Fach verschmelzen. Das ist also durchaus neu. Das hat es so in der Form noch nicht gegeben in Deutschland, dass evangelische und katholische Kirche gesagt haben, wir wollen auf einen Religionsunterricht hinwirken, bei dem beide Traditionen sozusagen zu einem Fach verschmelzen. Und das bringt natürlich gewisse Schwierigkeiten mit sich, weil man eben sagen kann, die Lehre der beiden Kirchen ist natürlich immer noch so, wie sie lange gewesen ist. Und dann kann ich davon sprechen, dass es im Grunde eine große Annäherung gegeben hätte unbedingt. Natürlich in gewisser Hinsicht, aber im Großen und Ganzen bestehen beide Kirchen separat weiter. Aber sie haben eben ein Verfassungsrechtsgutachten eingeholt und war so, ja, kann man machen, so, ist gerade noch gedeckt.
Was verändert sich dadurch für den Religionsunterricht? Einfach, dass die Klassen größer sind, dass es oder dass es auch noch mal mit einem anderen Schwung unterrichtet wird?
Ja, man kann sagen, es gibt einen neuen Schwung, dadurch, dass man natürlich viel Anpassungsleistungen vornehmen muss, sich gegenseitig wie auch tatsächlich etwas besser kennenlernen. Man muss überhaupt darüber mehr nachdenken und ins Gespräch kommen. Das ist immer gut. Also ich denke, es ist schon eine Chance eben für einen innovativen Schub. Ich glaube auch, dass es für viele eine organisatorische Vereinfachung ist bei den Schulen und dadurch eben eine größere Stabilität auch im Hinblick auf die Unterrichtsversorgung gewährleistet ist.
Okay. Ich will mal schätzen, dass das doch ein Riesensprung ist, also eine für die Religionsunterricht in Niedersachsen, ein epochales Ereignis.
Eigentlich in Deutschland.
In Deutschland. Sagen, kann man Deutschland. Also wirklich ein, wenn wir mal pathetisch sind, eine große ökumenische Leistung. Zugleich habe ich in den Medien darüber eigentlich nichts wahrgenommen. Du hast mich mit der Nase drauf gestoßen. Habe ich das falsch wahrgenommen, dass es da hier richtig was passiert ist und es die Öffentlichkeit nicht interessiert, oder hat es doch nochmal auch andere Reaktionen gegeben?
Also das war jetzt ja ein längerer Prozess. Ich glaube 2021, wie gesagt, ist er angestoßen worden und also die mediale Begleitung war zunächst ja, sagen wir mal, ein freundlicher zur Kenntnis nehmen bis nicht zur Kenntnis nehmen, wie es jetzt eben meistens bei Religionsthemen, die jetzt nicht irgendwelche Aufreger beinhalten, eben so ist. Man nimmt das zur Kenntnis und dann steht's auch mal irgendwo, steht mal irgendwie so zwei Spalten was darüber. Aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich relativ glatt und geräuschlos durchgegangen, bis es eben jetzt Anfang des Jahres, also 2026, dann eben eine gewisse Aufregung gegeben hat in konservativen Blättern, die vor allen Dingen sich an dem Lehrplan entzündet hatten, der da jetzt eben vorgestellt wurde im Entwurf.
Ah, denn das ist ja wieder, das muss man sowieso immer bedenken. Das eine sind diese großen Modelle und die staatskirchlichen Vereinbarungen. Das andere ist der Religionsunterricht, wie er dann eigentlich faktisch vorgenommen wird. Und da gibt es ja dann ganz tolle Modelle und ganz schlechten Unterricht. Und umgekehrt, dasselbe gibt es auch, tollen Unterricht mit einem schlechten Modell. Was war die Kritik an den an den Unterrichtsentwürfen?
Ja, interessanterweise war eben das in einigen konservativen Blättern, also ich nehme jetzt mal die Neue Osnabrücker Zeitung dazu, aber dann eben auch die Bild-Zeitung oder das Portal News und von dort dann in die Echokammern von Social Media. Da ging es eben vor allen Dingen darum, dass also jetzt weniger, sagen wir mal, der Unterricht ist ja immer noch separiert oder ist immer noch nicht modern genug, sondern da ging es im Gegenteil darum, der Lehrplan enthält ja viel zu wenig Jesus. Da ist viel zu wenig Jesus, stattdessen ist die Rede von Klima und von sexueller Identität und von Auseinandersetzung mit dem Islam und solche Sachen. Und da kam also sozusagen aus konservativ-christlicher Ecke dann eben der Vorwurf, hier wäre ja im Grunde ein Ausverkauf des Christlichen drin enthalten. Das ist, denke ich, bei näherem Hinsehen also schon von vornherein Blödsinn gewesen.
Weil die
Leute sind eben durchgegangen und haben geguckt, wie oft der Name Jesus fällt, und der fällt tatsächlich nicht besonders oft. Aber natürlich kann man sagen, wenn eben von Nächstenliebe die Rede ist oder von christlicher Zukunftshoffnung oder von Ostern oder so, natürlich geht es dann auch der Sache nach immer auch um Jesus. So, das ist also, von daher ist es von vornherein, denke ich, eine unsinnige Betrachtung, sondern ich denke, der Hintergrund war an der Stelle eher, dass eben bestimmte Formen von einer konservativen Christlichkeit zurzeit sowieso eben so ein gewisses Aufwindsgefühl haben und das dann eben ganz gut verbinden konnten, sozusagen mit diesen kulturkämpferischen Talking Points, zu viel Scharia, zu viel Islam, zu viel Gequatsche um sexuelle Identitäten, zu viel Klimareligion. Das war, glaube ich, der eigentliche Hintergrund. Und dann war es auch noch zu einem Überfluss eine grüne Kultusministerin, die den Lehrplan einführen musste.
Okay, aber das ist ja dann das übliche kulturkämpferische Spiel. Das kenne ich auch bei Berichterstattungen über den Kirchentag. Interessierte Journalisten scannen das Programm
so
durch,
sehen, ja,
nach Dingen, die sie skandalisieren können. Die sinnvolle Frage, die man durchaus ja stellen kann, inwieweit passt sich der Lehrplan oder passen sich die Unterrichtsentwürfe der faktischen Unchristlichkeit der Schülerinnen und Schüler an, und wie viel explizite Religion kommt vor, wie viel Niveau, wie viel Substanz. Das sind ja gar nicht jetzt konservative Punkte, sondern das sind ja sinnvolle Fragestellungen, die man an alle religionspädagogischen Entwürfe stellen kann.
Genau, also das ist ja eigentlich, würde ich sagen, auch immer das Thema. Also meistens haben auch solche Kulturkämpfe ja auch irgendeinen Punkt, über den man sich sachlich unterhalten könnte. Und hier ist es natürlich so, dass man eben sagen muss, alle Religionslehrpläne haben jetzt seit den letzten 50 Jahren eigentlich zwei Pole, nämlich einmal eben die Lehre der Religionsgemeinschaft und der andere Pol sind eben die Interessen der SchülerInnen und die Fragen, die mitbringen und so weiter, und wie man eben diese beiden Pole sozusagen ausgewichtet, austariert, das ist eben im Grunde ja heutzutage die Kunst. Und die Wette, die wir gleichsam eingehen mit unserem Religionsunterricht, ist ja eben immer, dass die Fragen und Interessen der SchülerInnen bedient werden können, sozusagen mit den Mitteln, eben die eine Religionsgemeinschaft zur Verfügung stellt.
Du selber machst das ja nicht, sondern du bist Wissenschaftler und du beobachtest das und erforschst das. Hast du eine Einschätzung, was Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte wirklich interessiert? Sind es solche großen Modellfragen oder orientieren die sich eher an ganz konkreten Fragen, wie Unterricht gestaltet wird, welche Themen verhandelt werden? Oder ist es doch auch ein Wunsch, zum Beispiel bei den Lehrkräften, dass das nicht mehr separiert wird? Was nimmst du da wahr?
Also bei den Schülern würde ich mal sagen, gibt es an sich nach wie vor eine große Bereitschaft, sich auf religiöse Themen einzulassen. Und zwar, also ich benutze jetzt mal dieses Fremdwort, tentativ.
Das heißt?
Das heißt sozusagen probehalber mit der Möglichkeit, auch Abstand wieder nehmen zu können, zu sagen, vielleicht ich interessiere mich dafür, aber ich will mich darunter nicht verkaufen lassen. Also das Wichtigste ist eigentlich, dass man nicht verschluckt wird oder missioniert wird, kann man sagen. Aber wenn das sozusagen gewährleistet ist, und das ist es auf jeden Fall in jedem heutigen Religionsunterricht, dann gibt es nach wie vor eine große Bereitschaft bei Schülerinnen und Schülern, sich auf religiöse Themen einzulassen, eben in dieser tentativen, probehaften Weise. Zu sagen, ich gucke mir das mal an, ich probiere das mal aus, ich denke mich da mal rein. Und das finde ich eben auch, weil wir ja darüber anfangs sprachen, eben die große Chance des Modells in Deutschland, dass man eben sagen kann, auf diese Weise kann Religion eben auch als etwas präsentiert werden, was zu der eigenen Sache werden kann. Das ist im religionskundlichen Modell eigentlich ausgeschlossen. Also programmatisch ausgeschlossen. In der Religionskunde geht es gerade nicht um die persönliche subjektive Religiosität, sondern da geht es eben wirklich nur darum zu sagen, ich will Kenntnisse vermitteln und ja, wie jetzt haben wir
das. Und dann das Tentative heißt ja, es kann zu meiner eigenen Sache werden. Ich nehme Stellung dazu, entweder indem ich mir dieses oder jenes religiöse Modell aneigne.
Ja.
Es kann
oder
ja
auch nicht.
Oder eben, ja, aber auch dann ist es ja meine eigene Sache,
genau.
Weil ich mich dann dagegen entschieden habe. Ich habe jetzt nicht nur bestimmte Götterwelten im Hinduismus kennengelernt, sondern mich damit beschäftigt und mich gefragt, hat das was mit mir zu tun? Und je nachdem, wie ich mich entscheide, wird es meine Sache, beziehungsweise wird es dann auch dadurch meine Sache, dass ich mich davon abwende.
Ja.
Und da ist natürlich ein möglichst kooperativer Religionsunterricht, der doch aber so eine Spitze hat, so eine Pointe hat, schon auch ganz interessant, dass man unterschiedliche Modelle vorgestellt bekommt. Nicht nur normalen Protestantismus oder normalen Katholizismus.
Ja, also ich sag mal so, in der Theorie sind kooperative Modelle sowieso toll, das ist klar. Und in der Praxis ist es eben so, dass schon die Kooperation zwischen evangelischer und katholischen Religionsunterricht nicht überall komplett reibungslos läuft.
Was sind die Probleme?
Naja, die Probleme sind also einmal natürlich in der Ausbildung, so dass man eben im Grunde ja auch noch dann eben die Dinge aus der anderen Tradition auch gut kennenlernen muss. Also, und das nimmt dann eben natürlich zu, wenn man andere Religionen mit dazu zählt. Also das Ausbildungsthema ist nicht ganz zu unterschätzen. Also ich würde sagen, unsere Studierenden haben am evangelischen Christentum schon genug zu lernen in der Regel. Mhm. Aber dann eben auch die Frage eben der persönlichen Stellungnahme, der Positionierung der Lehrkraft, wie sozusagen kann man die Waage zwischen einer nicht beeinflussenden Haltung und auch trotzdem einer persönlichen Positionierung halten. Also das sind, sagen wir mal, auf der Ebene die Probleme, aber jetzt im großen Maßstab ist natürlich die Frage sozusagen, wer sind eigentlich die Kooperationspartner und können die eigentlich wirklich auf Augenhöhe miteinander kooperieren? Also ich sag mal so, die jüdische Gemeinde beispielsweise hat in der Regel gar kein Interesse daran, mit den anderen zu kooperieren, weil sie einfach nur untergehen würden,
Viel zu klein ist.
Viel zu klein und würden in einem kooperativen Setting einfach untergehen und sagen, daran haben wir gar kein Interesse. Beim Islam ist es so etwas, ist man so etwas hin und her gerissen, weil man einerseits sagt, dadurch wären wir sozusagen stärker am Tisch. Aber auf der anderen Seite bietet natürlich eben die Möglichkeit, eben einen eigenen islamischen Religionsunterricht anzubieten, auch viele, viele Vorteile.
Da vielleicht nochmal eine Rückfrage. Evangelisch und katholisch ist natürlich nicht so schwer eigentlich für eine Kooperation, unabhängig von unterschiedlichen institutionellen Interessen oder, keine Ahnung, persönlichen Unverträglichkeiten, weil man mehr oder weniger ähnlich groß ist und ähnlich strukturiert ist. Ja. Man ist so eine ordentliche Körperschaft des öffentlichen Rechts und hat da so seine Behörden und so. Und seine Fachleute, das ist ja aber im Islam schon ganz anders. Da gibt es zwar oft Schulklassen, die vielleicht mehrheitlich muslimisch geprägt sind, aber sehr unterschiedlich. Und wer sind da eigentlich die Kooperationspartner und wie sind die aufgestellt? Sind das Moscheevereine, sind das Islamverbände? Das ist gar nicht so leicht zu beschreiben.
Genau. Also ich würde sagen, beim islamischen Religionsunterricht gibt es zwei Hauptprobleme. Das eine ist der politische Wille von Seiten der jeweiligen Landesregierung. Also wollen die das wirklich in Angriff nehmen? Das ist in den Bundesländern sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Aber das andere Problem ist tatsächlich eben auch so etwas hausgemacht, dass eben der Islam sozusagen keine Kirchenstruktur in dem Sinne hat. Das wäre an sich auch nicht weiter schlimm, aber es müsste irgendwie gelingen von Seiten eben der Muslime, irgendein Gremium, ein Verein oder was auch immer zu finden, der sozusagen der Ansprechpartner für die anderen Religionsgemeinschaften und eben auch für die Politik sein könnte. Und das ist eben nach wie vor im Grunde nicht wirklich geklärt. Es gibt in jedem Bundesland dafür andere Ansprechpartner, andere Vereine, Dachverbände und so weiter. Zum Teil, wie bei der DİTİB, haben eben die Leute auch politisch Sorgen, dass der türkische Staat möglicherweise großen Einfluss nehmen könnte. Ob das plausibel ist, steht auf einem anderen Blatt. Das kann ich letztlich auch nicht wirklich beurteilen. Aber die Frage sozusagen, wer macht das eigentlich? Wer ist der Ansprechpartner? Das ist ein großes Problem. Und manche neigen dann zu dem Ausweg zu sagen, naja, dann schaffen wir sozusagen den von Staats wegen. Aber das ist gerade wirklich der schlechteste aller.
Ein staatlich gebildeter
Ansprechpartner. Ja, genau. Ein Staatsislam, der dann im Grunde aber auch die Religionsgemeinschaft gar nicht wirklich vertreten kann.
Okay. Aber das ist immer noch eine offene Frage, seitdem es muslimische Migration nach Deutschland gibt. Ich kenne immer so diese Tendenz sozusagen von uns christlich geprägter Mehrheitsreligion bei diesem Thema, den Islam zu verkirchlichen.
Ja.
Und organisiert euch doch mal ordentlich und macht doch mal eine innermuslimische Ökumene. So richtig voran geht es nicht, obwohl ja gerade beim Religionsunterricht eine tolle Chance wäre, dann eben auch Christentum und Islam in ein sinnvolles Gespräch zu bringen.
Absolut.
Und Kinder aus unterschiedlichen Herkünften einfach andere kennenlernen zu lassen und mehr Verständnis entwickeln zu lassen. Okay. Offenes Problem.
Ja.
Muss man vielleicht auch gar nicht. Obwohl, das wäre nochmal eine Frage eigentlich. Du bist ja jetzt nicht so der Prinzipienreiter, habe ich jedenfalls nicht wahrgenommen aus deinen Veröffentlichungen und Äußerungen zum Thema. Du würdest jetzt auch nicht da sagen, da muss jetzt eine prinzipielle Lösung gefunden werden, sondern man kann auch Dinge mal ausprobieren. Oder ist das im deutschen Schulwesen schwer denkbar?
Nein, es wird faktisch wird ja tatsächlich ganz viel ausprobiert. Also häufig ist es so, dass die Schulen auch jetzt nicht mit allen Einzelheiten der Rechtslage gut vertraut sind und machen dann einfach irgendwas. Und das ist natürlich aus der Perspektive des Forschers ein gefundenes Fressen, wenn man dann eben sich das anguckt, wie das eben zum Teil in einzelnen Schulen gehandhabt wird. Und manchmal denkt man irgendwie so, das ist aber jetzt nicht ganz im Sinne des Erfinders. Aber aus der Forscherperspektive ist es natürlich immer erstmal wahnsinnig interessant. Und deswegen finden in Wahrheit also viele, viele kleine Mikroexperimente in Sachen Religionsunterricht in Deutschland statt. Und das ist auch, sagen wir mal, im Großen und Ganzen eben unschädlich, weil eben, sagen wir mal, die große Struktur weiterhin ja auch erhalten bleibt. Das finde ich eben auch den großen Vorteil dass eben die Struktur sozusagen flexibel genug ist, sozusagen sich nicht von solchen Experimenten immer gleich auch ins Boxhorn jagen zu lassen, sondern zu sagen, ja, dann kann man ja eben dann auch mal gucken.
Ein ungewohnter Gedanke in Deutschland, aber deshalb meine Rückfrage, du musst keine Namen und Orte nennen. Fällt dir so ein Experiment ein, das du besonders interessant findest spontan? Wo du sagst, da entwickelt sich irgendwie was. Es muss jetzt nicht die große Lösung sein, aber es hat mich irgendwie angesprochen.
Also was für mich zum Beispiel ganz neu war, als ich in Osnabrück angefangen habe, ich kannte das eigentlich gar nicht so von Haus aus, ist eben der Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen. Und dort, weil eben die meisten Berufsschulen sowieso vernachlässigt und also politisch vernachlässigt und unterversorgt sind, findet dort in der Regel der Religionsunterricht sowieso im Klassenverband statt. Niemand fragt danach, welche Religion die SchülerInnen haben, sondern die evangelische oder katholische Religionslehrkraft macht dort sozusagen wirklich einen Religionsunterricht für alle. Der aber im Grunde jetzt gar nicht konzeptionell irgendwie groß vorgedacht ist, sondern die machen das irgendwie. Und man kann sagen, das ist dann faktisch eigentlich so etwas wie eine christlich grundierte Lebenskunde für Berufsschülerinnen. Und das wird als solches eben eigentlich auch sehr, sehr gut akzeptiert. Also die gehen da gerne hin, und weil eben die Frage sozusagen, ist das missionarisch oder sowas oder konfessionell, die stellt sich überhaupt nicht, weil das eben angesichts davon, dass wenn sind dann eben 3 evangelische, 4 katholische, 8 konfessionslose, 5 Muslime, 2 Buddhisten oder so. Also die Frage stellt sich da gar nicht, ob das konfessionell ist, sondern es ist im Grunde eine Art, eben wie gesagt, christlich grundierte Lebenskunde, die als solche eben von eigentlich auch von allen wertgeschätzt wird. Und das finde ich zum Beispiel eine sehr, sehr interessante Entwicklung.
Ja, das freut mich, weil ich vor kurzem mit Berufsschulen zu tun hatte, die ganz oft überhaupt nicht im Blick sind. Und wir haben eine schöne kleine Aktion gemacht, und da habe ich so einen winzigen Eindruck davon gewonnen, was an Berufsschulen, Pflegeschulen und was es da so gibt, was da für tolle Leute und Themen unterwegs sind. Also vielen Dank für diesen Hinweis. Ich gucke so ein bisschen, dass wir das Gespräch am Ende zuführen. Wir wollten ja eine Schulstunde, hatten wir uns vorgenommen ungefähr. Nun bist du Forscher, und als Forscher ist natürlich vollkommen wertfrei und erforscht nur. Du bist aber auch selber ja Lehrer. Du bildest zukünftige Religionslehrerinnen und Lehrer aus. Gibt es etwas, was du da willst oder was du denen mitgeben willst oder zu was du die ausbilden möchtest? Und hat das eher was mit so einem Modell zu tun oder mit bestimmten Inhalten oder Grundhaltungen? Wie würdest du das für dich selber beschreiben?
Also ich gehe ganz stark aus vom Grundrecht auf Religionsfreiheit, und ich verstehe auch den Religionsunterricht eigentlich als Artikulation dieses Grundrechts auf Religionsfreiheit. Und nach meiner Auffassung setzt eigentlich das Grundrecht auf Religionsfreiheit bei uns voraus, dass Religion grundsätzlich auch etwas sein kann, was man gut finden kann. Ist jetzt etwas verschraubt ausgedrückt, aber ich sag's
sehr vorsichtig,
ganz bewusst so, weil eben viele ja auch sagen, der eigentliche Sinn der Religionsfreiheit ist, dass man keine Religion haben kann. Das gehört natürlich auch dazu, ganz klar. Aber ich würde sagen, der positive Sinn der Religionsfreiheit heißt eben zunächst mal, Religion kann subjektiv eben etwas Gutes sein. Das ist die Voraussetzung, und in dem Sinne würde ich eben, also versuche ich die Religionslehrkräfte, die angehenden auch auszubilden, eben zu sagen, das ist Teil des Religionsunterrichtes, eben zu suchen, was eben an der Religion gut ist im Allgemeinen oder auch für mich persönlich. Und ich finde eben, dass das deutsche System diesen persönlichen Aspekt eben auch sehr stark ermöglicht. Das finde ich im Grunde sehr, sehr wertvoll. Wie gesagt, auch Religionskunde hat große Vorteile, aber gerade dieser Aspekt sozusagen der persönlichen Religiosität, um den soll es eben in der Religionskunde programmatisch gerade nicht gehen. Dann würde ich sagen, das Zweite wäre, weil es ja auch konfessionelle Identitäten dann sein sollen bei den Religionslehrkräften, also in meinem Fall sozusagen evangelische Religionslehrkräfte, ist mein Anliegen, dass ich eben sage, so habt Mut zu euch, Habt Mut zu eurer eigenen Religiosität und glaubt nicht, dass ihr euch irgendeine fake christliche, besonders superchristliche Identität zulegen müsst, sondern so wie ihr euer eigenes Christentum, euer eigenes Evangelischsein versteht, das wird in aller Regel gut klappen und auch das Richtige sein und eine Möglichkeit sein, eben für SchülerInnen, dass sie sich damit auseinandersetzen und daran sich selber bilden. Ja, und das Dritte wäre im Prinzip zu sagen, der Religionsunterricht ist eben auch Teil eben der großen religiösen Bewegung, der Reform, auch der Kirchenreform, die wir heute haben. Das ist sehr, sehr spannend und dafür wünsche ich mir eben im Grunde auch mehr Öffentlichkeit, auch schulinterne Öffentlichkeit, dass man eben auch in der Schule sagt, Religion ist kein Thema, über das man am besten schweigt. Damit ist, glaube ich, heutzutage überhaupt nichts gewonnen, sondern Religion soll ruhig ein Thema sein, über das man sich auch gerne sehr, sehr kontrovers auseinandersetzt. Aber auch dafür muss man eben erstmal was wissen.
Sehr schön, kann ich gut nachvollziehen. Vielen Dank. Zum Schluss schenke ich meinen Gästen immer freie Werbezeit für eine Sache, die sie selber gemacht haben oder bald machen und etwas, eine Sache von jemand anderem. Was fällt dir dazu ein?
Ja, also das eine ist, ich habe in Osnabrück Kontakt zu der Gruppe Scientists for Future, die eben jetzt seit vielen, vielen Jahren immer Ringvorlesungen machen. Das sind in der Regel natürlich dann eben Biologen oder Geologen oder sonst wie Leute, die eben aus einer naturwissenschaftlichen Richtung kommen. Und ich habe jetzt aber auch zweimal gesagt, ich möchte mich da gerne einklinken und auch Vorträge jetzt aus der kulturwissenschaftlichen und theologischen Brille zum Klimathema anbieten und die kann man leicht finden, wenn man Scientists for Future und meinen Namen eingibt in einer Suchmaschine, dann findet man die sofort, die entsprechenden Vorträge, die ich da gehalten habe, die sind also per Video öffentlich zugänglich. Das fände ich schön, wenn jemand Lust hätte, die sich anzuschauen. Und das andere ist, ich habe eine sehr skurrile musikalische Vorliebe. Meine Lieblingsband ist Barclay James Harvest.
Oh Gott, wirklich?
Das ist die übliche Reaktion. es ist ein Guilty Pleasure, aber ich möchte doch an dieser Stelle die Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen lassen, auf das letztes Jahr erschienene Album Relativity hinzuweisen. Ein großartiges Album und wahrscheinlich aus Altersgründen auch das letzte.
Und es war nicht jetzt ein Bandjubiläum? Ich glaube, irgendwas war in der Zeitung. Barclay James Harvest.
Ja,
kam in der Zeitung.
60-jähriges
Bandjubiläum und Andreas Kubik ist ein Fan. Und das werde ich mir nachher, wenn ich im Zug sitze, doch nochmal, werde ich überprüfen und mir mal anhören. Vielen Dank. Sehr gut.
Ich danke für die Gelegenheit.
Ja, vielen Dank, lieber Andreas. Alles Gute und Religionsunterricht, das kann gut sein. Vielen Dank.